Heute ist Ewigkeitssonntag, der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Es ist immer wieder Thema in unserem Leben, loslassen müssen. Und nicht erst an unserem Lebensende, wenn wir dann tatsächlich die letzte Reise antreten, sondern es geht eigentlich schon ziemlich früh los. Es ist eigentlich ein Dauerthema in unserem Leben, loszulassen, loslassen zu müssen. Ich habe das beobachten dürfen bei unseren eigenen Kindern. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, was eins unserer Kinder da verloren hatte. Es war irgendwie so aus Filz gebastelt, so eine Art Ring irgendwie, meine ich. Und der war plötzlich weg. Und ich hätte nicht geglaubt, was so ein selbstgebastelter Ring jemanden bedeuten kann. Es war wirklich ganz, ganz schwer, diesen Verlust zu akzeptieren. Oder wenn ich an mein eigenes Leben denke, irgendwann ist mir aufgefallen, dass mir es schwerfällt, anzunehmen, dass Dinge kaputt gehen. In mir war so dieser Wunsch, ich schaffe etwas an und dann hält das ewig. Und ich musste lernen, nein, so ist es nicht im Leben. Die Sachen gehen kaputt, sie nutzen sich ab. Ja. Oder wenn ich an unsere Kinder denke, wir sind jetzt umgezogen, weil der Vater einen neuen Arbeitsplatz angenommen hat, über 300 Kilometer weit weg. Und unsere Kinder müssen jetzt lernen, loszulassen, damit zu leben, dass ihr Freundeskreis so nicht mehr existiert, wie sie es jetzt viele Jahre lang hatten. Auch für Leute, die älter werden, ist es ein Riesenthema, loslassen müssen. Denn die Gesundheit verabschiedet sich so langsam. Die Beweglichkeit bleibt auf der Strecke. Und man sieht dann auch, wenn man älter wird, ich höre das immer wieder von Leuten, wer alles schon gegangen ist aus der eigenen Generation. Die Leute, die nicht mehr da sind, wo sie auch loslassen müssen. Und wenn man es beobachtet, stellt man fest, es ist völlig normal, älter zu werden und immer mehr loslassen zu müssen. Aber wie schwer tun sich die Leute doch? Ja, man sollte sagen, eigentlich ist es eine Übung, die man von Anfang an durchmachen muss. Wenn dann zum Beispiel so ein Filzring verloren ist, dann muss man ja schon loslassen lernen. Aber die Themen, sie setzen sich fort bis ins hohe Alter. Immer wieder müssen wir loslassen und immer wieder fällt es uns richtig schwer. Und dann gibt es noch die wirklich heftigen Situationen. Ich denke zum Beispiel an Eltern, die ihr sterbendes Kind loslassen müssen. Vielleicht noch in recht jungen Jahren. Das geht dann richtig ins Eingemachte. Ich möchte mit euch jetzt auf einen Bibeltext schauen aus dem Alten Testament. Er hat mit dem Loslassen müssen zu tun. Und zwar mit dem Volk Israel. Was das Volk Israel loslassen musste. Nee, ich habe zu früh gedrückt. Ich wollte nämlich erst noch sagen, was der Hintergrund dieses Bibeltextes ist. Was das Volk Israel hatte loslassen müssen. Nämlich sein geliebtes Land. Das Land, das es von Gott geschenkt bekommen hatte. Es musste loslassen seine Hauptstadt Jerusalem. Zion ist der Begriff in der Bibel für die Stadt Gottes, Jerusalem. Und in Jerusalem war der Tempel, der Ort, der sichtbare Ort für die Gegenwart Gottes für die Juden. Ja, das mussten sie alles loslassen. Es hat zu einem tiefen Zerbruch geführt und zu einer klaffenden Wunde. Das werden wir in dem Text gleich sehen. Und als sie dann Jahrzehnte später von Gott eine neue Chance bekommen hatten und wieder zurückgeführt wurden in ihr altes Land und einen Neustart machen durften, da lief das auch nicht gut. Mit dem Wiederaufbau, das ging nur zäh voran. Und dazu kamen dann noch die Konflikte mit den Leuten, die neu an den Ort gekommen waren, wo Gott sie weggeführt hatte. Mit den Neuen kamen sie nicht klar. Und mit den alten Nachbarn, die immer noch da waren, kamen sie auch nicht klar. Und dann noch die Probleme untereinander. Das ist so ungefähr die Situation, in die dieser Text aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja hineinspricht. Jesaja 61, Verse 1 bis 3. Ich habe eine Übersetzung gewählt, die für uns etwas ungewöhnlich ist, aber sie ist sehr nah am Hebräischen dran. Ich lese uns den Text. Sein, meines Herrn Geist ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, mich entsandt hat, Glücksmehr zu bringen den Demütigen, zu verbinden die gebrochenen Herzens, zuzurufen Gefangenen, Loskauf, Eingekerkerten, Auferhellung, auszurufen ein Jahr seiner Gnade, einen Tag der Ahndung unseres Gottes, alle Trauernden zu trösten, den um Zion Trauernden zu ersetzen, ihnen zu geben prangenden Schmuck statt Schmutzes, Wonneöl statt umflorende Trauer, Lobpreis statt verglimmenden Geistes. Rufen soll man sie, die Gotteichen der Wahrheit, seine Pflanzung damit zu prangen. Was wir da lesen in diesem Text, lässt erahnen, wie tief der Zerbruch und wie stark klaffend die Wunde war durch den Verlust der Heimat, des von Gott geschenkten Landes, der Stadt Jerusalem und des Tempels. Man sieht ja, wie viele niederdrückende Bilder da in dem Text auftauchen. Gedemütigt, gebrochenen Herzens, haben sich gefangen gefühlt in dem, ja, was da passiert ist, eingekerkert, haben getrauert um ihr teures Zion, als schmutzig das Ganze empfunden, verglimmender Geist, ohne Hoffnung, trostlos. Das sind alles diese negativen Bilder, die in dem Text genannt werden. Wenn wir gegen unseren Willen loslassen müssen, dann trifft uns das immer im Innersten. Das, was wir loslassen müssen, obwohl es wir nicht wollen, das bringt uns in eine ganz, ganz tiefe, entscheidende, wichtige Frage. Denn alles, was wir als kostbar, als wertvoll empfinden, was wir so erleben, was uns ans Herz gewachsen ist, das kommt alles von Gott. Und die ganz spannende, ganz wichtige, ganz grundlegende Frage ist, darf Gott auch das, was er uns geschenkt hat, uns auch wieder nehmen? Ich hoffe, wir können etwas spüren von dem, worum es hier geht. Es geht nämlich um alles. Es geht nämlich um unser Verhältnis zu Gott. Es geht darum, wie wir zu Gott stehen. Wir haben nichts mitgebracht in dieses Leben. Kein einziger von uns könnte aufzählen, was er alles ins Leben mitgebracht hat. Nackt und bloß kommen wir aus der Mutter Schoß. Und wir werden auch am Ende dieses Lebens nichts mitnehmen können, wenn es hier mit uns zu Ende geht. Alles, was wir sind und was wir haben, haben wir allein aus Gott. Alles, was wir sind und haben, haben wir allein Gott zu verdanken. Es waren seine Geschenke an uns. Und jetzt ist die Frage, geben wir ihm auch das Recht, uns diese Geschenke wiederzunehmen? Damit an dieser Stelle kein Missverständnis entsteht. Gott braucht für sich selber nicht unsere Einwilligung. Gott ist Gott. Er braucht es nicht, dass wir ihm das Recht geben, uns die Sachen auch wieder nehmen zu dürfen. Aber wir brauchen es für uns, dass wir einwilligen können in das, was Gott uns nimmt, nachdem er es uns gegeben hat. Ich bin Gott sehr dankbar, dass wir als Eltern mal an diesem Punkt standen, aber dass Gott uns auch auf diesen Punkt vorbereitet hatte, wo wir die Entscheidung treffen mussten, sind wir bereit loszulassen, was Gott uns geschenkt hat. Es geht um unser jüngstes Familienmitglied, unseren jüngsten Sohn. Nach der Geburt gab es Probleme, Komplikationen. Und am Anfang waren wir noch ganz zuversichtlich. Wir meinten, es einordnen zu können, es zu kennen. 2 Tage nach der Geburt aber war es so schwierig für die Ärzte, dass sie nicht mehr wussten, was sie machen können, damit dieser Junge leben kann. Ihr könnt es vielleicht erahnen, wie schwierig das für uns Eltern ist, wenn wir merken, die Ärzte, die eigentlich kompetent sein sollten, jetzt dem Kind zu helfen, die sind am Ende ihres Lateins, die wissen nicht mehr weiter. Ich war sehr dankbar, dass Gott uns schon bei unserem ersten Kind, bei unserer ersten Schwangerschaft, als Birgit mit Ronja schwanger war, uns schon zu dieser Erkenntnis hingeführt hat, dass wir unsere Kinder begreifen wollen als Geschenke Gottes, die sein Eigentum sind und nicht unser Eigentum. Dass wir uns begreifen wollen als eine Pflegefamilie, Pflegeeltern, die ein Kind anvertraut bekommen, damit es gut aufwachsen kann, damit es lernen kann zu leben, aber die irgendwann ihr Kind auch werden loslassen müssen, damit es seinen eigenen Weg im Leben gehen kann. Ich bin Gott dankbar, dass wir das so schon mal gleich zu Beginn unseres Familienseins durchdenken konnten und dass wir dann auch in der Situation, als die Ärzte hilflos waren, nicht mehr weiter wussten, was sie noch für unseren Robin tun können, dann ja, von Gott erinnert werden konnten an diese Sichtweise und sagen konnten, okay, wenn es jetzt heißt loslassen, dann wollen wir auch loslassen. Dann wollen wir den Kerl, den wir jetzt gerade mal 2 Tage da haben durften, nicht mal gescheit sehen konnten, weil er im Inkubator lag mit Schläuchen und allem drum und dran, dann wollen wir ihn auch wieder in Gottes Hand zurückgeben. Und ich bin dankbar, dass Gott uns das so geschenkt hat. Denn wenn wir loslassen können, wenn wir Ja sagen können zu Gottes Plänen, dann kann es auch so weitergehen, wie Gott es vorbereitet hat. Ich bin so dankbar, dass wir den Ärzten, den Pflegepersonal nicht irgendwie Druck gemacht haben. Ihr müsst aber jetzt und so weiter und hier unser Kind. Sondern dass wir wirklich abgeben konnten. Und dass wir die Entscheidung treffen konnten, zu sagen, Jesus, wenn die Zeit für Robin gekommen ist, dann wollen wir wirklich das Beste für Robin noch auf seiner letzten Wegstrecke machen. Dann soll er, wenn die Ärzte erkennen, es geht zu Ende, nicht bei den Apparaten dann seine letzten Atemzüge machen, sondern dann bei Birgit auf der Brust liegen können, das, was er bisher von innen kannte, diesen Körper wieder spüren können, nicht zwischen diesen Apparaten sein. Und dann soll er am Herzschlag seiner Mutter aus diesem Leben scheiden dürfen. Das war die Entscheidung, die wir getroffen hatten. Wir hatten es auch den Ärzten kommuniziert. Die Ärzte haben uns später gestanden, das war für sie Alarmstufe Rot, denn wenn Eltern sowas sagen, dann ist im Grunde zu Ende. Die Erfahrung haben sie gemacht. Ja, ich bin sehr dankbar, dass Robin leben darf. Wir haben ihn von Gott zurückerhalten. Aber wir wissen, das war Gottes Entscheidung. Das war nicht unsere. Und es kann sein, dass wir irgendwann unsere Kinder werden loslassen müssen. Vor der biblischen Zeit, was so eigentlich gewollt ist, wenn man satt ins hohe Alter kommen kann. So möchte es ja Gott eigentlich. Wir brauchen, unsere Einwilligung braucht Gott nicht für sich selber, er braucht sie für uns. damit er in der Situation das Beste draus machen kann. Ich habe im Studium gehört von einer Frau, die ihr Kind loslassen musste, weil es am Sterben war. Und sie konnte ihr Kind nicht loslassen. Und das Tragische ist, dadurch konnte das Kind nicht sterben. Das Kind hat gespürt, die Mutter kann mich nicht loslassen. Ich werde noch gebraucht für die Mutter. Und das Kind konnte nicht sterben. Und Gott hat irgendwann Gnade geschenkt, dass die Mutter ihr Ja dazu finden konnte. Wirklich ihr Kind loslassen konnte. Und die Mutter war nicht direkt neben dem Kind, als das passiert ist. Die war über 4 Kilometer entfernt vom Kind. Und in dem Moment, wo die Mutter loslassen konnte, konnte auch das Kind sterben und konnte zu Gott gehen. Loslassen müssen, das, was einem lieb ist, was einem ans Herz gewachsen ist, das ist eine ganz, 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 ganz harte Übung. Aber sie ist wichtig. Sie ist sogar notwendig und deswegen kann sie uns Gott nicht ersparen. Weil er uns liebt, kann er uns das nicht ersparen. Weil wir lernen sollen, uns nicht an dem festzumachen, was vergänglich ist, sondern dass wir uns an dem festmachen, der ewig ist, der bleiben wird. Und das ist allein unser Gott. Es ist allein der, der uns dieses Leben geschenkt hat. Der wird auch dafür sorgen können, dass es weitergeht, wenn es so aussieht, als würde nichts mehr gehen. Loslassen müssen. Das ist zum Glück nicht alles, was zu diesem Thema zu sagen ist. Es gibt eine Fortsetzung, die in unserem Predigttext drin steckt. Das sind die Worte, die ich jetzt auf der Folie mit grün markiert habe. Das sind ganz starke Bilder und Verheißungen, was Gott machen möchte, wenn wir losgelassen haben. Die Niedergedrückten, die sollen wieder Glück finden können. Da, wo unsere Herzen zerbrochen sind, das soll wieder geheilt werden. Da, wo wir noch gefangen sind im eigenen Schmerz, da möchte Gott uns in die Freiheit führen. Oder wo wir noch im dunklen Loch der Trauer sitzen, da möchte Jesus sein Licht hineinfallen lassen. Da soll die Enge aufgehoben werden, Weite reinkommen, Luft zum Atmen wieder neu reinkommen. Es ist von einem Gnadenjahr die Rede. Damit ist gemeint, dass unser eigenes Verschulden, was mit zu der Situation vielleicht geführt hat, in die wir hineingeraten sind, dass uns das vergeben ist, dass wir wieder froh werden können, uns nicht mehr selber dafür verklagen müssen. Und vom Tag der Ahndung ist die Rede. Und damit ist die Dimension gemeint, wo uns Unrecht widerfahren ist, wo wir unter dem Mist, den andere gemacht haben, leiden mussten. Die Generation, an die dieser Text gerichtet war, das war nicht die, die die Weichen falsch gestellt hatten, dass es überhaupt die Katastrophe gab und sie aus dem Land raus mussten. Die aktuelle Generation, die waren nur die Leidtragenden. Aber auch das soll beglichen sein, auch das soll erledigt sein, auch das soll keine Rolle mehr spielen, was andere uns angetan haben, was für eine Suppe sie uns eingebrockt haben. Gottes Vision ist es, dass nach dem Leid auch wieder Freude einkehren soll. Ich möchte es mal in ganz einfachen, kindlichen Worten sagen, was Gott wieder machen möchte nach all dem Leid. Alles soll wieder gut sein. Alles ist wieder gut. Das Spannende ist, wenn man sich Kinder anschaut, für die bricht ja manchmal echt an Kleinigkeiten eine Welt zusammen, was ich vorhin so geschildert habe von einem unserer Kinder. Und wenn für das Kind diese ganze Welt zusammenbricht, dann ist auch alles schlecht, dann ist auch alles schlimm, dann kann man das Kind nicht mehr erreichen und ihm sagen, guck mal, die anderen Sachen sind noch alles gut, sondern dann in dem Moment ist es wirklich so, alles kumuliert auf diesen einen Punkt, wo es nicht so ist, wie eigentlich das Kind denkt, dass es sein sollte und die ganze Welt bricht für das Kind zusammen. Und die Umkehrung dessen, was Gott machen möchte, ist, dass so einfach alles gut ist, auch wenn nicht alles gut ist. Dass wir freudig sein können, fröhlich sein können, trotz all des Schwierigen in dieser Welt. Dieser Text, den wir hier vor Augen haben, der ist eine ganz, ganz große Vision Gottes für die gesamte Welt. Für das, was in der Ewigkeit für uns bereitsteht, wo Gott uns willkommen heißen will, nach diesem Leben mit all der Mühsal, die hier ist. Und in der Ewigkeit, da wird das wirklich voll und ganz zur Erfüllung kommen. Umfassend, da wird kein Bereich mehr ausgenommen sein und endgültig, es gilt dann und wird nicht mehr in Frage gestellt, es wird so bleiben. Aber es soll nicht erst in der Ewigkeit passieren, sondern es soll schon hier und heute in den Nöten und Schwierigkeiten unseres Lebens, in denen wir vielleicht drin hängen und aus denen wir nicht rausfinden, von denen wir vielleicht sogar erdrückt werden, auch da soll es Wirklichkeit werden. Und die Freiheit, das so zu sehen, habe ich durch das, was Jesus im Neuen Testament gesagt hat. Ich habe die Verse auf der Folie eingekreist, warum ich das so sehe, dass das nicht nur Gottes Zukunftsprogramm für die Ewigkeit ist, sondern Gottes Wunsch auch fürs Hier und Heute. Weil Jesus diesen Teil des Predigttextes auf sich selbst bezogen hat. Jesus hat gesagt, das ist durch mich in Erfüllung gegangen, was damals im Volk Israel prophetisch gesagt wurde. Seinen Auftrag, was Jesus gemacht hat, hat er daraus gezogen. Und Jesus hat auch so gehandelt. Wir finden das im Neuen Testament, dass Leute, die leiden unter den Umständen, in denen sie geboren wurden, zum Beispiel blind sind, dass die wieder sehen konnten. Dass Leute, die durch Dämonen gebunden waren, freigesetzt wurden, dass sie wirklich in das Leben hineingefunden haben, wie es von Gott gedacht war. Dass Leute, die Vergebung gebraucht haben, das in Jesus gefunden haben. Mit dem, was wir in roten Worten auf der Folie sehen, da sehen wir das Schwierige, das Loslassen müssen, das, was uns so zu schaffen macht. Und die Farbe grün, die ich gewählt habe für die anderen Worte, das ist die Farbe der Hoffnung. Aber auch das ist herausfordernd. Auch das ist herausfordernd, wenn in einem selber noch alles unter dem Unrecht, was einem geschehen ist, leidet, oder unter dem Verlust leidet, den man erleben musste, dann glauben zu können, dass Gott einen da rausholen will, dass es nicht dabei bleiben soll. Vielleicht kennt ihr diese Formulierungen von euch selber oder habt sie schon mal von anderen gehört. Da werde ich nie drüber wegkommen. Ich habe jemanden nicken sehen, der hat das anscheinend auch schon mal gehört. Oder ich kann nie wieder über dieser Sache, die geschehen ist, froh werden. Oder diese Wunde, die wird nie heilen. Oder auch ganz allgemein gesprochen, habe ich auch schon gehört, das wird sich nie ändern. Wer sagt solche Sachen? Sagt unser Gott sowas? Ich sehe Leute, die schütteln den Kopf. Sagt unser Gott sowas? Solche Sachen, solche resignativen Aussagen, wird sich nie ändern können, wird nie heilen, ich werde nie wieder darüber wegkommen, ich werde nie wieder froh sein können. Wer sagt uns sowas? Wer flüstert uns sowas ein? Der Feind Gottes. Es ist der Satan, der Teufel, der Schaden anrichtet, und dann verhindern möchte, nachdem der Schaden passiert ist, dass wir vielleicht sogar wieder froh werden können. Diese Sachen, die ich vorhin zitiert habe, diese Aussagen, diese resignativen, absoluten Aussagen, das sind Lügen des Widersachers. Denn ich möchte, dass wir aus diesem roten Bereich rauskommen in den grünen Bereich. Sondern der möchte, dass die Wunde noch weiter wehtut, dass die Bindung noch weiter aufrechterhalten ist, dass wir es nicht Gott zutrauen, dass er da was dran ändern kann. Wenn wir diesen Lügen folgen, dann geben wir dem Feind Gottes in unserem Denken mehr Raum als Gott. Das müssen wir erkennen. Wenn wir diesen Lügen glauben und ihnen folgen, dann trauen wir dem Bösen mehr zu als Jesus. Aber das ist keine bittere Wahrheit, das soll eine freimachende Wahrheit sein. Die soll uns in die Freiheit führen, in die Heilung, in eine Wiederherstellung dessen, was uns genommen wurde. Wir haben diesen schmerzlichen Bereich des Loslassens, wo wir den Eindruck haben, Gott nimmt uns das, was uns ans Herz gewachsen ist. Da müssen wir unsere Einwilligung geben und dann müssen wir auch wieder mitmachen bei dem Guten, was Gott tun möchte, um uns da rauszuholen. Dass wir auch bewusst uns nach der Wahrheit Gottes ausstrecken und den Lügen des Widersachers eine Absage erteilen. Es ist beides herausfordernd. Wenn ich mir so vorstelle, was da in dem Predigttext steht, ich fühle mich dreckig, ich fühle mich schmutzig durch das, was ich erlebt habe. Das ist in meine Seele eingebrannt. Und jetzt kommt einer her und sagt mir, hier, Trauergewand weg, glänzender Schmuck. Und ich empfinde es als völlig unstimmig. Ich bin in Trauer und jetzt soll ich hier mit Schmuck anlegen? Das widerspricht sich. Oder auch ja, gutes Parfüm drauf machen und ich habe eigentlich Trauerkleidung. Das gibt eine kognitive Dissonanz, das passt nicht zusammen. Und da ist die ganz, ganz spannende Frage. Wem wollen wir folgen, auf was wollen wir hören? Wollen wir auf unsere Seele hören, die vor Schmerzen schreit und sagt, geht bloß nicht, jetzt bleib mir weg mit dem Schmuck, bleib mir weg mit dem Parfüm, bleib mir weg mit der Freude? Oder erkennen wir, dass Gott uns Angebote macht, uns aus der Trauer, aus der Schwierigkeit, aus dem Belastenden rausführen zu wollen? Und dass es die Wahrheit ist, was sein Wort uns sagt, nämlich er möchte für die Trauernden, für die, die einen Verlust erlebt haben, einen Ersatz bereitstellen. Die sollen keine Nachteile haben durch das, was ihnen genommen wurde. Und dazu gehört dann eben in den Bildern des Textes der glänzende Schmuck, obwohl ich mich wie Dreck fühle, der köstliche Duft, obwohl ich irgendwo meine Trauerklamotten müssen jetzt dran sein. Und auch wenn meine Seele völlig niedergeschlagen ist, trotzdem, wenn Gott Angebote macht, mich zu freuen, mich dann auch aus vollem Hals und ohne schlechtes Gewissen zu freuen. Bitte versteht mich an der Stelle nicht falsch. Unsere Seele braucht ihre Zeit, den Verlust zu verarbeiten. Ich finde es so eine schöne Formulierung. Uns ist etwas ans Herz gewachsen. Und wenn das weggerissen wird, das tut weh. Das reißt eine Wunde. Aber wenn wir nur auf die Wunde gucken, wird sie auch nicht heilen können. Aber wenn wir auf das schauen, was Gott uns als Ersatz anbietet, wird uns das wieder neuen Lebensmut und Hoffnung geben können. Und es ist die Frage, ob wir eben auf den Schmerz schauen und uns von dem bestimmen lassen wollen oder ob wir uns für die Angebote Gottes öffnen, die er uns macht, dass in den Schmerz auch seine Freude und seine Heilung hineinfinden soll. Ich möchte zum Ende der Predigt noch ein positives Beispiel bringen, wie ich mir das so vorstelle, wie Gott sich das so wünscht. Diese Krawatte hier habe ich heute ganz bewusst angezogen, denn die hat man mir geschenkt. Eine Frau, die ihren Partner verloren hatte. Diese Krawatte hat einem Gemeindeglied gehört und die Hinterbliebene hat mich gefragt, ob ich da Krawatten aus dem Bestand haben möchte. Ich habe gedacht, ja, gerne, nehme ich gerne an. Und dann kam mir aber der Gedanke, dann kann ich die aber nie im Gottesdienst anziehen, weil das erinnert sie ja jedes Mal dran, ja, an ihren Verlust. Ich war also sehr mit Unbehagen erfüllt. Ich konnte es zum Glück ausdrücken und ihr sagen. Und dann hat sie all mein Unbehagen zerstreut, hat gesagt, nein, Tobias, es erinnert mich an ihn. Und ich freue mich, wenn ich die Krawatte sehe. Und ich glaube, genau das ist das, was Gott erreichen möchte. Dass da, wo die dunkle Kralle uns durch das Schwere, was in unserem Leben sich ereignet hat und die sich unserer Seele bemächtigt hat, da möchte Gott mit seinem Frieden, mit seiner Freude, seiner Liebe reinkommen und es wieder hell werden lassen. Sodass dann, wenn wir eben zum Beispiel so eine Krawatte sehen und die hat einem lieben Menschen gehört, den wir verloren haben, den wir schmerzlich loslassen mussten, dass dann in unserer Seele nicht die Anklage überwiegt, Gott, warum hast du es zugelassen? Warum ist mir das so passiert? Dieser ganze Schmerz in uns wühlt und uns zerreißt, sondern dass die Dankbarkeit unser Herz durchfluten kann. In der Erinnerung an den geliebten Menschen, der nicht mehr bei uns ist. Aber ja, die Dankbarkeit für all das Wunderbare, was man miteinander erlebt hat, was man teilen konnte. Das, ja, ich glaube, dass wirklich dieser Austausch, dieser Wechsel, von dem da im Predigttext am Ende die Rede ist, er möchte den Trauernden etwas ersetzen, nämlich ihren Verlust, durch etwas Neues, Gutes, was hilft. Das ist das, was Gott erreichen möchte. Und ganz zum Schluss unseres Predigttextes, die letzten zwei Zeilen. Da ist auch noch ein schönes Bild, auf das ich bisher nicht eingegangen bin. Da ist von den Eichen Gottes die Rede, den Gotteseichen, Eichen der Wahrheit. Wenn dieses Wunder sich in unseren Herzen vollzieht, dass die Schatten der Trauer und des Verlustes, der Freude an Gott und seinem Heil weichen, dann werden wir wie stattliche Eichen unseren Gott hineinstrahlen in diese Welt und deutlich machen, er kann alles verändern. Er kann Trauernden und Gebeugten wieder Freude geben und wieder aufhelfen. Dass wirklich unser Gott dieses Wunder hinkriegt, dass am Ende alles gut ist. Und zwar nicht nur erst am Ende der Zeiten, wenn wir dann in der Ewigkeit bei Gott sein werden. Denn davon haben die Leute, die heute leben, nichts. Wenn wir in der Ewigkeit es gut haben, werden die nicht mitkriegen, dass es diesen guten Gott auch schon hier zu entdecken gab. Aber wenn wir solche stattlichen Eichen werden, der Eichen der Wahrheit Gottes, nämlich alles ist uns von Gott gegeben und er darf uns auch alles nehmen und trotzdem ist alles gut. Wenn wir solche stattlichen Eichen werden, dann geht das weiter, was Jesus begonnen hat vor 2000 Jahren, dass Hoffnung entsteht für eine Welt, die ganz viel Hoffnung braucht. Amen.